Wer Fragen hat, das ist ja die Möglichkeit, jetzt Fragen zu stellen. Vorher wollte ich aber noch auf einen Punkt eingehen. Da sind einige schon auf mich zugekommen wegen der Taufe. Und da bin ich sehr froh, weil ich habe das vielleicht auch missverständlich ausgedrückt. Es gibt ja nur eine christliche Taufe. Wenn wir jetzt zum Beispiel in der protestantischen Kirche getauft werden und dann übertreten in die katholische Kirche, müssen wir nicht noch einmal getauft werden, soweit ich das weiß. Also es geht nur darum, dass wir die christliche Taufe empfangen haben und der katholischen Kirche angehören, der römisch-katholischen Kirche. Ich wollte das nur sagen, damit keine Missverständnisse entstehen. Dazu muss ich auch sagen, ich bin jetzt nicht vom Fach theologisch so fundiert gebildet. Ich bin keine Theologin, ich habe Philosophie studiert. Und mein Wissen beziehe ich hauptsächlich eben aus den Schriften der Luisa und aus dem Katechismus, was man so weiß, teilweise aus der Dogmatik, wo ich mich informiert habe. Aber ich besitze nicht die volle katholische, also theologische Ausbildung. Und darum gehe ich auch gar nicht so im Detail auf das Thema ein, weil ich da mich nicht berufen fühle. Nur so viel, die christliche Taufe ist sicher erforderlich und die Zugehörigkeit zur römisch-katholischen Kirche. Das ist meine Überzeugung deshalb einfach, weil das Reich des göttlichen Willens ist ein Reich der Einheit und der Harmonie. Und Jesus sagt zu Luisa ganz klar, dieses eine, dass alle Völker in die römisch-katholische Kirche kommen werden und dass hier die Einheit ist. Das ist, glaube ich, außer Zweifel. Und wie das dann im Einzelnen vor sich geht, das weiß ich auch nicht. Nur, dass wir eben die Taufe brauchen und die Zugehörigkeit zur römisch-katholischen Kirche. Das scheint mir sicher. Ja. Ich glaube, damit könnt ihr auch alle, wenn man das irgendwie innerlich spürt, so ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Grignion von Montfort sagt das ja auch. Die Mutter Gottes wird ihre Apostel der Endzeit, die Heiligen der Vergangenheit überragen werden, wie die Zedern des Libanon und das niedere Gesträuch. Diese Apostel der Endzeit werden eindringen in die Reiche der Heretiker, also der Irrlehrer, der Schismatiker, das heißt aller anderen Konfessionen, die sich getrennt haben von der römisch-katholischen Kirche, in die Reiche der Gottlosen, in die Reiche der Atheisten, in die Reiche der Heiden, in die Reiche der Mohammedaner und der Juden, also in alle anderen Religionen werden sie vordringen und dort das Reich Christi aufrichten. Und auch meint also Grignion von Montfort die römisch-katholische Kirche, das ist ganz klar. Ja, bitte, aber wer Fragen hat, bitte meldet euch. Jetzt ist die Gelegenheit.
Wer hat eine Frage? Ich komme im Mikro. Keiner mehr da.
Wer war es denn? Hier, da. Genau. Sie haben vorhin heute Morgen gesagt, dass eben es nur möglich ist, über Luisa Picaretta, also die ganz zu dieser Gnade hinkommen kann. Aber glauben Sie nicht, dass alle Heiligen auch irgendwo dem Teresa von Avila oder Therese von Lisieux diesen Weg genauso durch Christus geführt wurden?
Ja, ist gut, dass Sie diese Frage stellen. Es ist ja, ich habe das schon erwähnt, eine Stelle, wo Jesus sagt zu Luisa Picaretta im Buch des Himmels, eine Gnade, ich habe dir eine Gnade gegeben, die ich sonst niemandem gegeben habe, also niemand vorher. Das bedeutet, vor diesem Tag, an dem 7. September 1889, war keine Seele in diesen ewigen Modus eingetreten. Also sie war wirklich die Erste, die begonnen hat, im göttlichen Willen zu leben. Deshalb war Theresia von Avila nicht im göttlichen Willen, obwohl sie von der persönlichen Heiligkeit sicher disponiert gewesen wäre. Aber mit Luisa hat Jesus sozusagen diese Tür geöffnet, diese Ebene. Man kann sich das vorstellen wie ein Haus. Also Erdgeschoss ist der menschliche Modus, erster Stock der göttliche Modus, von der vierten bis zur siebenten Seelenwohnung, kann man sagen, bis zur mystischen Vermählung. Und dann wird aber noch weiter aufgestockt oder eine weitere Tür geöffnet, die es jetzt erlaubt, das nächsthöhere Stockwerk zu betreten. Und das war eben Luisa. Sie hat diese Türe geöffnet. Und nach ihr, zum Beispiel Theresia von Lisieux hat nach ihr gelebt. Da ist es sehr wahrscheinlich, ich nehme es persönlich auch an, dass sie schon da eingetreten ist. Und die Heiligen nach Luisa, da gibt es sicher viele, die schon im göttlichen Willen gelebt haben. Vater Januzzi erwähnt eine ganze Reihe von ihnen, auch in diesem Buch Herrlichkeit der Schöpfung. Pater Pio zum Beispiel, Schwester Faustine, Dina Belanger, Schwester Maria von der Heiligsten Dreifaltigkeit, Elisabeth von der Heiligsten Dreifaltigkeit und einen Pater Walter Zizek oder Zizek aus den USA, polnischer Abstammung, der im Gulag viel gelitten hat und dort zum Heiligen geformt wurde und etliche andere. Ja, Conchita de Amida ist euch sicher auch ein Begriff. Und ihr Beichtvater, Erzbischof Martinez und etliche andere.
Ich hätte eine Frage, wie ist es, wenn ein Kind nicht getauft worden ist? Weil das Kind selber kann ja nichts dafür. Weil das machen ja die Eltern. Und wenn die Eltern das Kind nicht taufen lassen, wie läuft es jetzt mit dem Kind? Wenn es jetzt dann sterben würde, das kann ja auch nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt verloren geht, bloß weil die Eltern haben ja das falsch gemacht. Das Kind kann ja nichts dafür. Oder ja,
das würde mich interessieren. Das sind auch Themen. Mir fällt nur spontan dazu ein, es gibt ja die Möglichkeit der Begierdetaufe. Der verstorbene Abt Nickel vom Stift Weltenburg, er hat das sehr empfohlen, den Menschen, dass sie, also wenn wir beten, wir können diese Begierdetaufe durchführen, dass wir Weihwasser nehmen und sagen, Josef und alle Kinder deiner Art, ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen. Oder Maria und alle Kinder deiner Art, ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen. Das können wir auch sehr gut sicher im göttlichen Willen tun. Und wenn wir das im göttlichen Willen tun, erreichen wir ja alle Seelen, die jemals existieren. Auch rückwirkend, weil es ja keine Zeit gibt im göttlichen Willen.
Weitere Fragen?
Ja. Warte, das Mikrofon kommt.
Danke. Ich wollte fragen, wie das ist, wenn wir für Verstorbene beten. Müssen wir die da alle aufzählen oder genügt es, wenn wir sagen, für die Verstorbenen der aller Generationen?
Ja, würde
auch oder, oder wenn man jetzt die Angehörigen hat, dass man die, dass da eine weniger oder eine mehr kriegt? Also ich verstehe, dass da alle gleich.
Ja, das glaube ich auch. Also im göttlichen Willen ist es ja so, dass wir es machen wie die Sonne. Sie breitet ihre Strahlen aus über die ganze Erde. Alles wird getroffen vom Licht der Sonne. Es kommt aber darauf an, wie der Einzelne sich disponiert. Das heißt, wenn wir jetzt für die Verstorbenen beten, dann mache ich das im göttlichen Willen so, dass ich das generell für alle Verstorbenen tun will. Und jeder von ihnen empfängt so viel und das, was er aufnehmen kann. Das heißt, so wie er disponiert ist. Also es hängt davon ab, wie sich der Betreffende dann zur Gnade stellt.
Also
wie viele
der Verstorbene, meine ich jetzt.
Ja.
Ne? Wenn ich jetzt bete für die wir gekannt haben, das macht man ja.
Ja.
Aber jetzt auch die Vorfahren, kriegen die dann genauso die Erlösung oder kann man das nur mit heiligen Messen machen oder genügt auch ein Gebet, das Gebet für
das
sie?
Das geht sicher auch im Gebet. Im göttlichen Willen ist es ja so, dass unser Handeln universell wirkt. Ob wir jetzt beten, ob wir arbeiten oder leiden oder die heilige Messe besuchen, wir können alle Akte praktisch, es ist ja so, alle Akte fließen im göttlichen Willen und kommen allen zugute. Also es ist ein Wirken, das ununterbrochen ist. Ob ich jetzt schlafe, esse, arbeite, bete, die heilige Messe besuche, es ist ein ständiges, so wie die Sonne ständig ihr Licht aussendet nach allen Richtungen und alle Geschöpfe beschenken. Es ist keine Einschränkung. Also wenn ich zum Beispiel für meine Verstorbenen bete, ob es jetzt die Familie ist oder die Großeltern oder noch weiter zurück, spielt im Grunde genommen keine Rolle, weil alle empfangen. Auch die, an die ich jetzt nicht denke.
Also so ist es auch für die Verstorbenen. Das sind ja alle, für den, wo niemand betet oder Messen
alle,
opfert.
Alle.
Kommt dann denen allen zugute.
Ja. Also, wir können Intentionen machen, zum Beispiel jetzt für die verstorbene Mutter. Aber wenn ich das im göttlichen Willen tue, dann bekommt die Mutter, aber es bekommen auch alle anderen. Ja. Es sind immer alle dabei. Also es geht nie jemand leer aus, außer er will es nicht.
Ah ja. Und jetzt habe ich noch eine Frage zu dem, wie Sie gesagt haben, man kann, wenn man in den göttlichen Willen eintritt, dann wollte ich wissen, weil Sie gesagt haben, das vergangene Leben. Man weiß ja nicht, ob man alle Sünden gebeichtet hat.
Ja.
Und inwieweit ist man dann praktisch, wenn man jetzt sterben würde, ob dann die Sünden, auch die man vergessen hat oder einem nicht eingefallen sind, besser gesagt, ist es dann alles vergeben, wenn man so regelmäßig die Beichte gemacht hat?
Also wenn man etwas nicht mehr weiß oder einem nicht einfällt, es wirklich unabsichtlich ist, dann bin ich sicher, dass Gottes Barmherzigkeit da einen einfach das zudeckt. Aber ich wollte auch noch sagen, im göttlichen Willen eintreten heißt noch nicht gleich, dass mein ganzes, gesamtes Leben wiederhergestellt und neu geordnet wird. Das geschieht erst dann, wenn ich die Gabe in Besitz nehme. Also wenn ich anfange, die ersten Akte im göttlichen Willen zu tun, ist das ein Anfang. Es ist aber ein langer Weg, bis ich so weit komme, die Gabe in Besitz zu nehmen, und erst dann wird mein gesamtes Leben neu geordnet in Gott. Das muss man auch unterscheiden. Das ist nicht gleich mit dem ersten Akt, mit meinen ersten Schritten möglich, sondern es ist meine innere Neuordnung, die geschieht auf diesem langen Wege der Umwandlung bis zur Inbesitznahme der Gabe. Und weil Sie meinen, wegen der Beichte, also es ist sicher sehr gut, regelmäßig zu beichten. Und was einem in den Sinn kommt, nichts zu verbergen, nichts zu verheimlichen, wo man sich jetzt schämt und wo man sich denkt, na, das ist mir gar zu peinlich, das sollte man trotzdem beichten, das wäre wichtig. Also alles, wenn man wirklich beichtet, ehrlich, was einem in den Sinn kommt oder einfällt, dann bin ich sicher, dass Gottes Barmherzigkeit nicht auf sich warten lässt.
Danke. Und dann habe ich noch eine Frage, und zwar unsere Kinder. Also ich habe die Kinder, die sind im religiösen Glauben, so wie ich es halt damals, wie man es weitergegeben hat oder empfangen hat, so hat man es ja auch weitergegeben. Aber man muss ja feststellen, dass sie dann oft nicht mehr im Glauben leben.
Ja.
Und wenn ich die jetzt im göttlichen Willen die hineinlege, kann ich mir dann beruhigt sein, dass Gott ihnen die Gnade schenkt?
Ich glaube schon. Es ist auch in meiner Familie so, im engsten Umkreis, dass es Menschen gibt, die gar nicht an Christus glauben. Und da mache ich es täglich so, dass ich diese Seelen in meiner Familie und Verwandtschaft der Mutter Gottes weihe, in den göttlichen Willen hineinlege, aber auch ganz bewusst der Mutter Gottes weihe. Sie sind dann ihr Eigentum. Auch wenn sie von Christus nichts wissen wollen, aber sie sind Eigentum der Mutter Gottes. Und dann vertraue ich, dass sie mit ihren Kindern tun wird, also das tun wird, dass sie auf jeden Fall gerettet werden. Das ist dann einfach unser Glaube.
Danke.
Ich weiß nicht, ob ich das richtig verstanden habe. Im Buch des Himmels gibt es eine Stelle, dass wenn wir beten, ohne Intention beten sollen. Denn sobald wir Intention haben, haben wir noch das Ich in uns. Dass wir einfach alles im göttlichen Willen tun.
Ja, das ist so eine Aussage. Gut, dass du diese Frage stellst. Es ist nämlich auch wichtig, da habe ich auch eine Zeit lang das Problem gehabt, wie bete ich richtig im göttlichen Willen. Es gibt so eine Aussage, so ähnlich, im göttlichen Willen werden keine Intentionen gebildet. Einfach deshalb, weil ja alles, was wir tun, egal was es auch ist, es kommt allen zugute, wie das Sonnenlicht für alle scheint, die Guten und die Bösen. Aber dennoch ist es möglich, im göttlichen Willen Intentionen zu bilden. Das hat die Luisa auch getan. Es sind Leute zu ihr gekommen mit der Bitte um diese und jene Seele, zum Beispiel ihr Neffe Bernardino Bucci. Das war ein Lausbub, der war auf den Straßen und in den Kuhställen, aber nicht in der Schule. Und sie hat aber gewusst, der wird Priester. Und sie hat für ihn gebetet. Also es ist möglich, in göttlichen Willen Intentionen zu bilden, für bestimmte Personen zu beten, aber es muss nicht sein, weil ohnehin alles, was wir tun, für alle ist.
Danke. Ja.